Schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Nacht, schöne gute Reise, schöne gute Fahrt. A-o und herzlich willkommen zu einer kleinen Schauplatzfolge zum Thema Teletubbies. Viel Spaß! Es war das Jahr 1997. Millionen Kinder auf der ganzen Welt saßen gebannt vor den Mattscheiben. Sie lachten über bunte Wesen mit Fernsehern im Bauch. Aber hinter den Hügeln von Teletubbieland passierten Dinge, die niemand je erfahren sollte. Das Experiment im Kinderfernsehen. Teletubbies war nie als normale Serie gedacht. Laut mehreren Interviews mit Ragdoll-MitarbeiterInnen entstand sie als psychologisches Experiment über Wiederholung und frühe Sprachentwicklung. Das Team arbeitete mit KinderpsychologInnen zusammen, um nonverbale Kommunikation zu testen. Im Grunde, wie viel Unsinn ein Kleinkind versteht, bevor es abschaltet. In frühen Konzeptpapieren hieß die Serie angeblich Project Toddle. Ein Versuch, eine international verständliche Bildsprache zu schaffen, ganz ohne Sprache, nur mit Symbolen, Farben und Rhythmus. Die Produzentin Ann Wood sagte später: "Wir wollten eine Welt erschaffen, die sich wie ein Traum anfühlt, oder wie etwas, das ein Kind in seinem Kopf sieht, kurz bevor es einschläft." Diese Aussage führte zu einer urbanen Legende, dass die Serie bewusst hypnotisch gestaltet wurde. Durch Wiederholungen, niedrige Frequenzen im Sounddesign und die statische, endlose Weidelandschaft. Der Hügel, der niemandem gehörte. Gedreht wurde die Serie in Wimstone, Warwickshire, auf einem echten Bauernhof. Die Produzenten bauten das ikonische Teletubbieland in eine echte Weide, mit echten Grasnarben, künstlichen Hügeln und einem funktionierenden Sonnentor. Der Bauer, der das Land besaß, war nicht begeistert. Nachdem die Dreharbeiten beendet waren, verwandelte sich das Grundstück durch Fans in eine Art Pilgerort. Schließlich ließ der Landbesitzer die Wiese fluten, um neugierige BesucherInnen fernzuhalten. Heute liegt der Drehort unter einem kleinen See. Das wurde in Fankreisen als Fluch des Sonnentals bezeichnet. Das Leben in den Kostümen. Die SchauspielerInnen trugen Kostüme, die zwischen 20 und 30 Kilo wogen. Die Innentemperatur im Sommer konnte bis zu 50 Grad Celsius erreichen. Simon Shelton, der Darsteller von Tinky Winky, erlitt mehrmals Kreislaufprobleme am Set. Tragisch. Er starb 2018 im Alter von 52 Jahren alleine auf einer Londoner Straße nach Unterkühlung. Viele Fans interpretierten das als das düstere Echo einer Figur, die einst für Kindergeborgenheit stand. Pittoresk und gespenstig zugleich. Die SchauspielerInnen konnten sich im Kostüm nur über Funk verständigen. Ihre Stimmen klangen dumpf und verzerrt, was beim Tonteam häufig Panik auslöste, weil niemand wusste, ob jemand kollabiert war oder nur improvisierte. Die Sonne, die nie unterging. Das lachende Babygesicht in der Sonne wurde von Jess Smith, einem echten Baby, gespielt. Jahrzehnte später gab sie in einem Interview zu, dass sie nie Geld dafür erhielt. Nur ein Spielzeugbuch und eine kleine Gage für ihre Familie. Noch seltsamer: Die BBC verwendete ihren Gesichtsausdruck über alle Staffeln hinweg. Smith selbst meinte, sie fand es unheimlich, sich als Sonne über erwachsene Menschen lachen zu sehen. In einer Fantheorie gilt die Sonnenbabyfigur als Gottheit von Teletubbieland, die alles sieht, aber nie eingreift. Die Rezeption: Liebe, Hass und religiöse Panik. In den USA wurde Tinky Winky zum Zentrum einer Moralpanik. Ein christlicher Prediger beschuldigte die Serie, homosexuelle Propaganda zu verbreiten, weil Tinky Winky eine Tasche trug. Die BBC reagierte nie direkt, aber in internen Memos hieß es, die Figur solle Ambiguität und Freiheit darstellen. In Polen und Russland forderten Politiker, die Serie aus dem Kinderprogramm zu nehmen. Ironischerweise steigerte genau diese Kontroverse den Erfolg. Die Teletubbies wurden zu einem Symbol für queere Identität, Pop-Art und Absurdität zugleich. Sogar Marilyn Manson erwähnte sie in einem Interview und nannte sie das wahre Gesicht der britischen Fernsehkrankheit. Die dunklen Effekte. Eltern beschwerten sich über Verhaltensveränderungen bei Kindern nach exzessivem Teletubbies-Konsum. Einige sagten, ihre Kinder hätten aufgehört zu sprechen. sie imitierten nur noch Geräusche. MedienwissenschaftlerInnen sprachen später von einem präverbalen Feedback-System, einer Serie, die Kinder auf die Stufe von der Sprache zurückwirft. Später wurden Studien gemacht, die nachweisen sollten, dass Teletubbies zwar emotional beruhigend wirken, aber die Sprachentwicklung verlangsamen können, wenn Kinder zu lange und zu junge zusehen. Das Ende und das, was blieb. Nach über 300 Folgen wurde die Serie 2001 abrupt eingestellt, trotz hoher Quoten. Grund: interne Streitigkeiten über die inhaltliche Kontrolle und Berichte über Stress am Set. In den Jahren danach tauchten online unzählige Creepypasta-Geschichten auf, über verlorene Folgen, in denen die Sonne weint, die Tubbies schreien oder die Kamera wackelt, als sei etwas passiert. Die Neuauflage von 2015 versuchte das zu ignorieren, aber Fans bemerkten, dass die neue Version kälter und digitaler wirkte. Das Paradoxon Teletubby. Was bleibt, wenn man die bunten Farben abzieht? Vier Wesen ohne Sprache, die nur das wiederholen, was sie sehen, wie ein Spiegel der Gesellschaft in einer Welt ohne Kontext? Winke, winke. Winke, winke. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Lob, Kritik, Feedback gerne an @schauplatzpodcast bei Instagram. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, schöne Reise, schöne Fahrt und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.